Herzlich willkommen beim Palacios Podcast, Stefanie Stahl. Schön, bist du mit dabei.
Ja, danke für die Einladung.
Er ist durch diverse Fernsehsendungen und seine Bestseller bekannt geworden.
Gabriel Palacios.
Ich werde mit euch das Unterbewusstsein genau überleuchten. Ich möchte euch allen beibringen, zu fühlen und zu wissen, dass ihr nicht nur gut genug seid, sondern eben mehr als nur gut genug.
Herzlich willkommen zum Palacios Podcast, der Podcast für mentales Wachstum.
Stefanie, auf den Podcast mit dir habe ich mich sehr gefreut. Du warst auch schon an unserem Angstfrei-Kongress und mich interessiert sehr stark, wie du eigentlich das Unbewusste siehst, wie du das Unbewusste beleuchtest. Wir arbeiten ja in der Hypnosetherapie sehr stark mit dem Modell, dass das Gehirn wie zwei Modi hat, den einen Modus der Kreativität und des Emotionalen, aber dann auch den rationalen und kritischen Modus. Wie siehst du das, diese Einteilung in diese beiden Modi des Gehirns?
Also ich kann ihm einfach nur zustimmen. Wir haben ja einmal so den frontalen Kortex, der ja auch so als Sitz der Vernunft bezeichnet wird, wo unser rationales und analytisches Denken im Wesentlichen stattfindet. Und wir haben das limbische System, eben den Sitz der Gefühle. Und die beiden stehen ja nicht immer unbedingt im Einklang miteinander. Und der Punkt ist ja der, dass letztlich ja die Gefühle immer sehr ausschlaggebend sind und uns enorm steuern. Aber nicht alle Gefühle, die wir so haben, sind immer die richtigen Berater. Denn gerade wenn die Gefühle eigentlich entstehen aus einer ganz alten, prägenden Kindheit und gar nicht so sehr einen Zusammenhang gegeben ist mit der aktuellen Realität. Also wenn ich zum Beispiel über die Maßen ängstlich auf eine soziale Situation reagiere, weil ich vielleicht als Kind sehr viel Ablehnungserfahrung gemacht habe und dann aber immer wieder in der heutigen Realität als Erwachsener sehr ängstlich in Situationen reagiere, dann ist das ja für die Situation nicht berechtigt. Und da ist die Vernunft halt sehr gefragt, eben sozusagen ins Gespräch mit diesen Gefühlen zu kommen und dieser alten Prägung, ich rede da immer vom inneren Kind oder vom Schattenkind, zu erklären, dass die Zeiten sozusagen mit Mama und Papa vorbei sind und dass die Welt da draußen nicht per se böse ist und nicht alle was gegen mich haben zum Beispiel. Und das sind ja so diese zwei Anteile, mit denen auch alle Psychologen und Psychologinnen gerne arbeiten.
Mhm. Auch während der Hypnosetherapie arbeiten mit dem inneren Kind. Wir reaktivieren immer vorerst eine Ressource, das heißt einen Moment, in dem wir möglichst erwachsen waren und uns gut gefühlt haben, also das entsprechende Gefühl hatten, das wir uns eben wünschen. Und dann mit diesem Erwachsenen-Ich gehen wir zum inneren Kind und fragen dann den Klienten, was denn das innere Kind bräuchte. Die einen umarmen das innere Kind, die anderen nehmen es an der Hand oder sprechen ihm Mut zu. Bei dieser analytischen Arbeit haben wir in der Hypnosetherapie so unterschiedliche Meinungen. Wir vertreten die Meinung, dass es oft mehrere Ereignisse gibt in der Vergangenheit, die dazu führen, dass jemand zum Beispiel eine soziale Phobie hat. Es gibt aber auch so Hypnosebewegungen, die sehr stark der Meinung sind, es gebe immer einen Ursprung. Das ist nicht unsere Meinung. Wie siehst du das?
Wie meinen die, inwiefern meinen die einen Ursprung?
Ja, es gibt wirklich so eine Bewegung, die behaupten, man müsse so den initialen Moment finden, wo diese Angst zum ersten Mal da war. Und wenn man das auflöst, dann sei auch die soziale Phobie im Hier und Jetzt aufgelöst. Und ich finde das einfach zu plump und zu pauschal, alles auf diese Monokausalität zurückzuführen. Ich bin der Meinung, oder auch auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse, es ist multifaktoriell. Es sind oftmals mehrere Prägungen, die sich im Laufe der Zeit kumulieren und die dann eben dazu führen, dass jemand sich isoliert oder Panikattacken aufweist.
Also ich sehe das folgendermaßen. Ich versuche ja immer mit meinen Klienten den roten Faden zu finden. Und diese Formulierung, der rote Faden, die benutze ich sehr, sehr häufig. Das heißt, für mich geht es darum, einfach zu gucken, Was ist grundsätzlich so dein Glaubenssatz? Was ist grundsätzlich deine Erwartung? Ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel der sozialen Angst.
Ja.
Was ist deine grundsätzliche Erwartung, wie andere Menschen auf dich zugehen? Erwartest du eher, dass du abgelehnt wirst oder rechnest du damit, dass sie dich ganz in Ordnung finden, so wie du bist? Und das hat ja sehr viel mit dem eigenen Selbstbild zu tun. Wenn ich der Meinung bin, dass ich nicht okay bin, so wie ich bin, dass ich nicht genüge, so wie ich bin, dann projiziere ich dieses Selbstbild ja sozusagen in die Köpfe der anderen und hole es mir von dort wieder zurück. Das heißt, ich projiziere da rein, der sieht das genauso und hole es mir wieder zurück, ergo er wird oder sie wird mich ablehnen. Und das hängt eben sehr viel mit den Glaubenssätzen zusammen, die irgendwo geprägt wurden, sei es multifaktoriell oder wie auch immer. Mir geht es im Wesentlichen eigentlich nur um diesen einen Punkt. Verstehe einfach, welche Programmierung dein Gehirn hat. Zum Beispiel dein Gehirn ist so programmiert, dass du erstmal grundsätzlich mit Ablehnung rechnest. Das hat etwas mit deiner Vergangenheit zu tun. Und lerne, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden. Also bringe deinem Gehirn bei, dass die Welt da draußen nicht Mama und Papa oder die alten Lehrer oder was auch immer sind, sondern dass du im Hier und Jetzt agierst. Mhm. Und darüber hinaus, dass die alten Prägungen falsche Informationen sind. Denn wenn, und ich bleibe jetzt mal bei den Eltern bei dem Beispiel, denn es hat viel mit den Eltern zu tun, weil gerade die ersten Lebensjahre sind ja sehr entscheidend, weil sich da unser Gehirn rasant schnell verknüpft, weil da unglaublich viel synaptische Verbindungen im Gehirn entstehen und die ersten Lebensjahre haben sehr viel mit den Eltern eben auch zu tun. Also wenn deine Eltern aus welchem Grund auch immer irgendwie überfordert waren, dich dir so zuzuwenden, wie du es gebraucht hättest als Kind, dann war das die Überforderung deiner Eltern und nicht du warst der Fehler, weil im Letzten geht es im Grunde immer nur um die Frage, wer ist der Fehler? Mhm. Bin ich der Fehler oder sind die anderen der Fehler? Und dass die Klienten lernen, ich bin richtig auf die Welt gekommen und wenn da draußen Menschen aus welchen Gründen auch immer überfordert waren, dann gehört das zu denen und nicht zu mir. Also ich bin nicht dafür verantwortlich, weil so entstehen ja diese Glaubenssätze. Ein kleines Kind denkt und fühlt dann, ich falle zur Last, ich bin hier zu viel, ich genüge nicht, weil es ja nicht in der Lage ist, zu denken und zu fühlen, Mama und Papa sollten vielleicht mal in Psychotherapie gehen und an ihrer Bindungsstörung arbeiten oder so. Also so. Das heißt, das kleine Kind wird so geprägt, dass es selbst der Fehler ist. Und als Erwachsener muss man dann eben lernen, kann lernen, das wieder klar zu sortieren.
Ich finde es mega schön, was du sagst, weil das ist auch ein Schwerpunkt unserer Arbeit, die Arbeit mit diesen interpersonellen Prägungen. Ich habe dazu auch eine Folie gemacht. Mich interessiert mal, wie du das siehst. Und zwar arbeiten wir in der Hypnosetherapie, also nach meinem Modell auch damit, dass wir, wenn hier auf der rechten Seite das Kind eigentlich jetzt der Klient wäre, der zur Sitzung kommt, der ist zwischenzeitlich erwachsen. Und wir uns dann eben damit befassen, wieso der Papa, zum Beispiel hier das Elternteil, wieso der so streng war. Und wir uns eben dann mit dem inneren Kind des Papas auch auseinandersetzen. Das heißt, wir gehen mal das innere Kind des Papas besuchen, das sich verletzt gefühlt hat, traurig war. Und wir versuchen herauszufinden, wieso war denn der Papa, als er klein war, so traurig? Und könnte es vielleicht sein, dass der Papa sich selbst, also sein inneres Kind, versucht, in seinen Sohn zu spiegeln? Und dass, wenn es dann eben eine Diskrepanz gibt, dass dann der Papa streng wird? Das heißt, wenn zum Beispiel sein Sohn zu glücklich wäre, als dass der Papa noch sein eigenes inneres Kind in ihm widerspiegelt sehen könnte, dass er dann eben plötzlich streng wird, weil er sich nicht mehr widerspiegelt sieht in seinem Kind. Oder eben Helikoptereltern, die dann überfürsorglich werden, weil sie bei ihrem Kind Wunden lecken wollen, die das Kind eigentlich gar nicht hat, aber die das innere Kind des Elternteils hat. Wie siehst du das mit dieser Spiegelung, dass die Elternteile sich selbst in ihre Kinder hineinprojizieren und glauben, das wäre ihr eigenes inneres Kind, das sie jetzt in den Armen halten?
Ich denke, dass da sehr viel Wahres dran ist. Ich habe ja sogar zu dem Thema, also Eltern-Kind-Beziehung, ein ganzes Buch geschrieben, wo es nur darum geht, also den Leserinnen und Lesern, die Eltern sind oder Eltern werden wollen, die da so an der Hand zu nehmen und sie dabei zu unterstützen, dass sie sich mal selbst reflektieren, wie war eigentlich meine Kindheit, was hat mich geprägt und was könnten genau aufgrund dieser Prägung meine Herausforderungen sein als Elternteil, beziehungsweise auch meine Stärken. Und dann ist es natürlich so, dass man seine eigenen Prägungen, wenn man sie nicht reflektiert, wieder unbewusst an die Kinder weitergibt, beziehungsweise sich dort auch zum Teil gespiegelt fühlt. Mhm. Aber weißt du, dein Modell, das ist halt nochmal sehr erklärend, was ja auch wirklich sehr, sehr hilfreich sein kann. Bei mir ist es so, einfach im ersten Schritt, wenn dein Papa zu streng war und du deswegen immer das Gefühl bekommen hast, egal was ich mache, ich kann es nicht richtig machen, dann ist diese Prägung eine Fehlprogrammierung, die zu deinem Vater gehört. Nicht du hast als Kind zu viel falsch gemacht oder bist heute falsch, sondern dein Vater war überfordert. Einfach diese simple Unterscheidung hinzukriegen, aus welchen Gründen der auch immer überfordert war, aus welchen Gründen auch immer.
Ja.
So Punkt, dass einfach mal das Gehirn lernt, das zu unterscheiden, dass das nicht alles zu mir gehört, sondern dass ich die Erlaubnis habe, das auch wieder meinen Eltern zurückzugeben.
Mega schön.
Und da geraten halt manche in einen Loyalitätskonflikt, was auch häufig ein Grund ist, warum es Menschen nicht gelingt, von alten Glaubenssätzen loszulassen, weil sie sich dann ja eingestehen müssen, dass die Eltern wirklich da eben auch Fehler gemacht haben und aus Loyalität zu den Eltern bleiben sie dann lieber, also auf einer unbewussten Ebene funktioniert das dabei, zu sagen, nee, ich genüge nicht, als sich einzugestehen, Mensch, mit Mama und Papa war es ja wirklich manchmal schwierig.
Finde ich mega schön. Dieses Modell, das ich entwickelt habe, das habe ich aus all meinen tausenden Sitzungen entwickelt, respektive meine Klienten haben das entwickelt. Ich habe es einfach wie das gesammelt und das dann zusammengefasst, weil letztendlich habe ich die Klienten immer gefragt, was kannst du denn tun für dein kleines Ich, damit dein kleines Ich sich wieder gut fühlen kann und weiß, wie wertvoll es ist. Und dann haben halt die Klienten gesagt, ja, ich verstehe jetzt, das war eigentlich Papas Angst, die er hatte und gar nicht meine. Und dann haben wir halt versucht nachzuvollziehen, wieso hatte denn Papa diese Angst? Und ich fand es dann, es ist so schön, wenn dann beide ihr kleines Ich bei sich haben und auf einmal nichts mehr eine Rolle spielt, wenn Papa wieder in seine Kraft ist, er dann nicht mehr Dinge in mich hineinprojizieren muss. Und in diesem Zusammenhang gibt es oft auch eine Thematik, der ich immer wieder begegnet bin, nämlich wenn ich Klientinnen, vorwiegend Frauen in meiner Sitzung hatte, die gesagt haben, sie waren ungewollt, also Papa wollte lieber einen Jungen. Und auch da haben wir dann mit dem Unbewussten der Klientin gearbeitet und festgestellt, Moment, Papa war einfach nicht verbunden mit seinem inneren Kind und er glaubte, dass wenn er jetzt einen Junge kriegt, dass er dann sein inneres Kind wiederfindet, dass er sich wieder sieht. Papa wollte nicht einen Jungen, Papa wollte sich selbst. Und wenn wir Papa jetzt mit seinem inneren Kind zusammenführen, dann spielt es ihm überhaupt keine Rolle mehr, ob ich ein Junge oder ein Mädchen werde. Er sieht dann mich als Mensch, wie ich bin. Und das ist, wie siehst du das, diese Thematik des Ungewolltseins oder wenn Mädchen, aber auch Jungs, es gibt es ja in beiden Geschlechtern, wenn die Kinder hören, eben die Eltern wollten sie gar nicht oder wollten lieber einen Jungen oder ein Mädchen, wie auch immer. Siehst du da auch die Analogie zum inneren Kind?
Ja, es ist ja eigentlich, es ist immer dasselbe. Also ich habe ja mein Leben lang gesucht und habe es dann auch gefunden, was sind eigentlich die Strukturen der Psyche, also worauf läuft es am Ende hinaus. Und wenn meine Eltern sich zum Beispiel anstatt eines Mädchens in meinem Fall einen Jungen gewünscht hätten, muss ich auch das bei meinen Eltern belassen. Dann hat das etwas mit einem partiellen Mangel an Bindungsfähigkeit meiner Eltern zu tun, der in ihrer eigenen Geschichte begründet liegt, und das Gefühl des Nicht-Willkommen-Seins, was ja ein übrigens ganz, ganz furchtbares Gefühl ist, eigentlich das schlimmste Gefühl überhaupt, nichts, und zwar 0,0 darüber aussagt, also über meinen Wert aussagt, sondern ausschließlich etwas über die Bindungsfähigkeit meiner Eltern aussagt. Also auch da kann ich das wieder bei meinen Eltern belassen und kann dann in diesen Prozess der Selbstheilung gehen, dass ich mit heilen Eltern ein ganz willkommenes, unperfektes Kind gewesen wäre. Und ich wäre immer noch dasselbe Kind gewesen. Das ist ja der Clou. Ich wäre kein bisschen ein anderes Kind, nur meine Eltern wären heil gewesen. Ich sage extra heil, weil das spricht das innere Kind ganz gut an, auch diese Kindersprache. Und dann könnte ich spüren, wie sehr willkommen ich bin und wie stolz meine Eltern auf mich sind.
Schön, sehr schön. Wenn wir sogenannt hypnoanalytisch arbeiten, eben das Unbewusste befragen, an was erinnerst du dich, wann hattest du denn diese Angst schon mal, als du jünger oder ganz jung warst, dann eben kommen wir auf teilweise mehrere Ereignisse, oder es gibt auch natürlich traumatische Erlebnisse, die dann tatsächlich zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen können, wie auch immer. Eben, also es gibt sich auch monokausale Ereignisse, die sehr, sehr wichtig sind. Aber ich bin dann oft mit meinen Klienten in Momente gekommen, in denen die Eltern sich gestritten haben. Und das habe ich überdurchschnittlich oft gehört von meinen Klienten, dass, also du musst dir vorstellen, das waren dann gestandene Frauen und Männer, die bei mir in der Liege lagen und in hypnotischer Trance waren und geweint haben, weil ihnen wieder einfiel, wie schrecklich das für sie war, als Mama und Papa sich gestritten haben. Und ich leite es auch daher ab, weil fürs Unterbewusstsein ist offensichtlich die Angst, nicht mehr verbunden zu sein, eine der furchtbarsten Ängste überhaupt, weil wir wahrscheinlich in der Verbundenheit eben herangewachsen sind, nicht wahrscheinlich, wir sind es. Und unser Unterbewusstsein glaubt, das ist wirklich das Existenziellste, verbunden zu sein. Wir sind ja auch soziale Wesen. Und dann machen wir Vergebungsarbeit, nennen wir das bei uns, mit Mama und Papa. Also wir holen von beiden das innere Kind, damit das Kind lernt, das hatte gar nichts mit mir zu tun, sondern mit Mama und Papa. Wie siehst du das? Wie prägend siehst du den Streit zwischen Mama und Papa oder zwischen elterlichen Personen? Ich sage ja, dass Streit gehört dazu. Das kommt in den besten Familien vor. Das Kind soll auch lernen, dass es nach dem Streit wieder gut wird, dass es wieder in der Harmonie mündet. Ich glaube, das Chronische ist so ein bisschen das Gefährliche. Wie siehst du das? Was fällt dir da so spontan ein zu diesem Thema?
Dazu gibt es eine Reihe auch von psychologischen Studien, und die haben halt gezeigt, dass ein Dauerstreit der Eltern, also wenn man in einem Elternhaus aufwächst, wo die Eltern sich häufig und viel streiten, viel psychisch belastender ist für die Kinder als eine Trennung oder Scheidung der Eltern. Das heißt, dass die Kinder, die aus zerstrittenen Elternhäusern kommen, später als Erwachsene verstärkt unter Bindungsängsten und allen möglichen anderen psychischen Problemen leiden. Und wenn die Eltern sich aber scheiden und wenn es ihnen gelingt, das auch ganz gut zu regeln, dann lernen die Kinder, dass es eine Lösung gibt und dass man Krisen überwinden kann. Während ein Dauerstreit ist das Signal, es gibt keine Lösung und man kann Krisen auch nicht überwinden. Und Streit der Eltern ist für die Kinder ganz, ganz enorm psychisch belastend, weil es unheimlich beängstigend ist, weil die Eltern die Sicherheitsbasis sind. Und wenn die Eltern sich streiten, dann sind die ganzen Signale darauf gestellt, hier ist es nicht mehr sicher, Mama und Papa kommen nicht klar. Die Kinder fühlen sich oft auch selber mit schuldig für den Streit. Und die Harmonie ist kaputt. Und genau wie du sagst, das Wichtigste ist immer die Verbundenheit. In dem Moment ist einfach ein riesiger Mangel an Verbundenheit der Eltern untereinander, aber auch zwischen dem Kind und den Eltern.
Ja, und viele Eltern werfen sich ja noch an den Kopf, dann geh doch, verreis, dann pack doch deinen Kopf und verschwinde. Und ich glaube, den Erwachsenen ist nicht bewusst, was das mit dem Kind macht, dass das Kind das als Bedrohung sieht, dass jetzt Papa oder Mama tatsächlich verschwindet und die Verbindung wegbleibt. Ja.
Ja, das ist enorm beängstigend und die Kinder sind dem hilflos ausgeliefert, weil sie auch keinen Einfluss nehmen können. Und gerade so Ohnmachtserfahrungen in Kombination mit Angst, die sind halt ja einfach ganz schlimm.
Die Ohnmacht, das ist auch eines meiner Themen, weil ich als Kind immer wieder ohnmächtig wurde, aber aus unerklärlichen Gründen. Ich hatte bis zu fast 30 Mal täglich einen Ohnmachtsanfall und wurde bewusstlos. Und man wusste nicht, weshalb. Ich bin dann da herausgewachsen. Mit 7 Jahren hatte ich das letzte Mal. Was siehst du so als Gegenelixier zu Ohnmacht?
Kontrolle oder Vertrauen. Es gibt ja nur 2 Antworten auf Angst, entweder Vertrauen oder Kontrolle. Und wenn du als Kind immer so ein tiefes Vertrauen gehabt hättest, dann wäre ich halt Ohnmacht und dann ist wieder alles gut. Ja. Dann wäre es okay gewesen. Und wenn du Kontrolle über die Ohnmachtsanfälle gehabt hättest, wäre es auch okay gewesen. Deswegen verstärken wir ja alle so enorm unsere Kontrollbemühungen, wenn wir verängstigt sind. Und gerade dieses Kontrollstreben kann ja oft auch ein Problem erst so richtig manifestieren. Nehmen wir mal eine Liebesbeziehung als Beispiel, weil da erlebe ich das besonders häufig. Man verliebt sich in jemand und der ist ambivalent. Ich sage mal, er will einen mal haben und dann auch wieder nicht. Sagen wir mal, nehmen wir das Kind beim Namen, dieser Mensch leidet unter Bindungsangst. Und bindungsängstliche Beziehungen sind ja gekennzeichnet durch einen enormen Zickzack-Kurs zwischen Nähe und Distanz. Und ganz wichtig, der Bindungsängstliche hat immer die Macht. Weil er oder sie allein bestimmt, wann der Partner nah sein darf und wann nicht. Die sind immer die Alleinherrscher über Nähe und Distanz. So, und jetzt bin ich aber auf der anderen Seite. Ich möchte diesen Bindungsängstlichen unbedingt an mich gebunden bekommen, weil ich habe ja die Kontrolle verloren. Und sehr häufig ist es eigentlich der Kontrollverlust als solcher, der uns so motiviert. Denn bei nüchterner Betrachtung würde man zu dem Ergebnis kommen, sag mal, dieser Mensch verhält sich unmöglich, ich kann mich überhaupt nicht auf den verlassen, der ist emotional total ambivalent oder der sagt kurzfristig auch Verabredungen ab oder noch schlimmer, er sagt sie noch nicht mal ab, er erscheint nicht oder was auch immer. Also im Grunde genommen ist das ja überhaupt nicht der Traummann oder die Traumfrau, die ich haben will, sondern jemand, auf den ich mich überhaupt nicht verlassen kann und der wahrscheinlich ein Problem hat mit Mama oder mit Mama und Papa. So, das wird die nüchterne Betrachtung. Aber da unser Gehirn Kontrollverlust hasst, muss unbedingt genau über diesen Menschen Kontrolle hergestellt werden. Und wenn unser Gehirn Kontrolle haben will, schüttet es sehr viel Dopamin aus, weil Dopamin ist auch das Hormon des Habenwollens. Das heißt, Dopamin wird vom Gehirn immer dann ausgeschüttet, wenn irgendetwas außerhalb der Reichweite unserer Arme ist. Und sei es das Stück Schokolade, was hinten im Küchenschrank liegt. Wenn mir auf der Couch einfällt, das hätte ich jetzt gerne, brauche ich einen kleinen Dopaminstoß, um mich in Bewegung zu setzen, um zum Küchenschrank zu gehen. Und umso mehr Dopamin wird ja ausgeschüttet, wenn sich ein Liebesobjekt von uns entfernt, beziehungsweise wir über ein Liebesobjekt die Kontrolle gewinnen wollen. Und dieses Dopamin spiegelt dem Gehirn dann eben auch oft die große Leidenschaft vor. Also mit diesem vielen Dopamin im Gehirn meinen wir dann auch tatsächlich, dass dieser Mann oder diese Frau tatsächlich die letzte Cola in der Wüste ist. Und dass es da im Vergleich nichts Besseres gibt. Und das ist natürlich ganz, ganz heimtückisch. Aber es ist ein schönes Beispiel, wie der Wunsch nach Kontrolle in unserem Gehirn, ich hatte jetzt fast gesagt, die Sucht nach Kontrolle, aber es kommt dem auch nahe, oft auch mal Probleme als solche überhaupt konstituieren kann, weil das Klügste wäre ja eigentlich, man lässt einfach los und gewinnt die Kontrolle zurück über Lebensbereiche, die tatsächlich innerhalb der eigenen Kontrolle sind. Also die eigenen Freunde, die Arbeit, die Hobbys, was auch immer. Mhm. Aber viele Menschen kommen nicht zu diesem Ergebnis, sondern werden nicht müde, da hinterher zu jagen.
Du hast gesagt, wie wichtig eben die Verbundenheit ist oder das Vertrauen, eben schon in der Kindheit. Da hatte ich das Glück, dass meine Mama mir so ein tiefes Vertrauen mitgegeben hat und ich der Meinung bin, dass ich dort wirklich sehr gesättigt war und in einer Fülle sein darf und dass mir das sehr geholfen hat, um meine Ohnmachtsanfälle als Kind zu bewältigen. Es gibt allerdings ja auch Menschen, die haben das nicht so mitgekriegt oder die vielleicht reinszenieren den Mangel, den sie in der Kindheit hatten, in der Beziehung. Du hast jetzt auch Bindungsängste angesprochen. Wie siehst du das? Weißt du, Menschen, die zum Beispiel den Konflikt, den sie mit Papa hatten oder mit Mama hatten, dann in der Beziehung reinszenieren, sich einen solchen Partner in ihr Leben ziehen, der genau dieselben Eigenschaften aufweist, wie der Papa sie hatte, dieselbe Dominanz oder dieselbe verletzende Art und Weise.
Da geht es wieder um Kontrolle.
Ja.
Bei Reinszenierung geht es dem Betroffenen unbewusst eigentlich darum, diesmal ein Happy End herbeizuführen. Diesmal von sich zu überzeugen, weil eng verbunden mit dem Wunsch nach Kontrolle ist das Selbstwertgefühl, weil letztlich geht es auch um die Kontrolle über das eigene Selbstwertgefühl. Denn wenn ich als Kind anders kann ich als Kind gar nicht fühlen und denken, das Gefühl hatte, es ist meine Schuld, dass Papa mich nicht richtig liebt, weil ich irgendwie nicht richtig genug bin, weil ich nicht genüge. Und jetzt als Erwachsene wieder unbewusst eine ähnliche Liebesbeziehung herbeiführe mit einem Mann, der sich nicht wirklich auf mich einlässt und den Fehler wieder bei mir verorte, weil ich mich dann umso mehr anstrenge, doch die Erwartung zu erfüllen, besonders gut auszusehen, besonders interessant zu sein, besonders verständnisvoll oder was auch immer, dann versuche ich ja wieder irgendwie es zu schaffen, diesen Menschen von mir zu überzeugen und damit die Kontrolle über die Situation herzustellen, dass er sich doch noch wirklich an mich bindet, um diese alte innere Wunde in mir zu heilen. Und da geht es eben wieder um diesen Kontrollverlust vor allem auch über das eigene Selbstwertgefühl und den ganz großen Wunsch nach Bindung. Und das ist mein Anliegen. Je klarer ich sehe und je besser ich diese Zusammenhänge auf der psychologischen Strukturebene verstehe, auf die wir gerne auch gleich nochmal zu sprechen kommen können. Also je mehr ich die psychologischen Strukturen verstehe, die mich im Grunde regieren, desto besser kann ich auch neue Entscheidungen treffen, weil ich dann nicht mehr nur von meinem Unbewussten regiert werde, sondern die Zusammenhänge verstehe und sagen kann, nein, hier entscheide ich mich jetzt bewusst anders und damit Räume eröffne, auch für andere Emotionen und andere Verhaltensweisen.
Du hast jetzt gerade diese psychischen Grundstrukturen angesprochen. Das ist ja auch ein Thema deines neuen Arbeitsbuches. Ist das richtig?
Genau. Also das Hauptbuch ist ja Wer wir sind. Und da habe ich ja mal so erklärt, wie wir eigentlich psychisch funktionieren. Weil genau wie wir körperlich weltweit denselben Bauplan aufweisen, so weist auch unsere Psyche weltweit denselben Bauplan auf. Und wenn man diesen Bauplan versteht, dann ist man natürlich, wie ich eben sagte, viel freier in seinen Entscheidungen und kann sich selbst viel besser verstehen und in diese Schaltzentrale des eigenen Unbewussten gucken und da die entsprechenden Schalter, die vielleicht irgendwie ein bisschen falsch geswitcht sind, nochmal umlegen.
Mega spannend, weil wir arbeiten auch immer so mit Schaltern und mit der Vorstellung. Kannst du uns da so einen kleinen Sneak Peek geben, so einen kleinen Einblick, wie ein solcher Schalter aussehen könnte oder wie genau das ausschauen könnte?
Also wir sind psychisch im Grunde genommen nicht besonders kompliziert aufgebaut. Also im Vergleich zu unserem Körper ist unsere Psyche viel, viel einfacher gestrickt. Und das scheinbar individuelle oder auch tatsächlich individuelle, das ist einfach nur sozusagen die Varianz ein und desselben Themas. Also ich vergleiche es jetzt mal mit dem Essen. Wir haben alle ein körperliches Grundbedürfnis nach Nahrungsaufnahme. Das ist weltweit, hat jeder Mensch das. Welche Nahrung wir zu uns nehmen, hängt von kulturellen Faktoren ab, von unserem Geldbeutel und von Diätvorschriften. So. Aber tatsächlich vereint uns alle dieses Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme. Und wenn wir so und so lange nicht essen, dann sterben wir irgendwann. So. Und genauso haben wir eben auch psychische Grundbedürfnisse. Und unser ganzes psychisches Erleben dreht sich eigentlich von morgens bis abends nur um diese Grundbedürfnisse. Und das ist zum einen unser Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Also jeder Mensch möchte irgendwo dazugehören und sei es einfach nur in irgendeiner Subkultur. Dafür brauchen wir eben die Anerkennung. Deswegen sind wir alle irgendwie auch so anerkennungssüchtig, weil ohne Anerkennung gibt es keine Bindung. Wenn uns keiner anerkennt, dann bindet sich auch keiner an uns. Und das nächste Grundbedürfnis ist das nach Autonomie und Kontrolle. Das heißt, wir wollen Einfluss nehmen können, wir wollen unsere Ziele verwirklichen. Wir wollen Beziehungen auch nicht einfach nur ausgeliefert sein, sondern wir wollen auch da Einfluss nehmen können. Wir brauchen Kontrolle tatsächlich auch wie die Luft zum Atmen. Und eng verbunden sind diese beiden Grundbedürfnisse mit unserem dritten psychischen Grundbedürfnis nach Selbstwert und Selbstwerterhöhung. Also wir streben alle danach, unseren Selbstwert zu stabilisieren. Und machen dafür auch eine ganze Menge seelische Veranstaltungen, um diesen Selbstwert irgendwie in der Balance zu halten oder ihn bestenfalls zu erhöhen, also uns gut zu fühlen, uns wertvoll zu fühlen. Und das vierte Grundbedürfnis, das ist eigentlich so das Greifbarste, das ist nämlich das, dass wir alle ein enormes Interesse daran haben, möglichst gute Gefühle zu haben. Uns irgendwie gut zu fühlen, zufrieden zu fühlen, glücklich zu fühlen und gerne um belastende Gefühle wie Angst, Trauer, Hilflosigkeit, was auch immer, gerne einen Bogen machen. Das heißt, ganz viel unserer psychischen Aktivität ist auch darauf ausgerichtet, möglichst diese guten Gefühle zu bekommen. Also man könnte es mal ganz vereinfacht sagen, wenn ich das in Bild packe. Im Grunde genommen geht es immer noch darum, dass der Mensch irgendwo am Lagerfeuer sitzt und sich fragt, wie kann ich es schaffen, dass ich morgen noch hier sitzen darf bei den anderen und trotzdem meine eigenen Ziele verfolgen kann. Diese vier Grundbedürfnisse, die regieren uns eben und oft opfern wir ein Grundbedürfnis, um das andere zu erfüllen. Zum Beispiel habe ich vielleicht nicht so ein tolles Selbstwertgefühl und mich beherrschen so Glaubenssätze wie ich genüge nicht. Und um Bindung zu erlangen, weiß ich auch genau, wie ich das anstelle. Das heißt, ich muss alle Erwartungen erfüllen, ich muss lieb und artig sein, weil dann werde ich ja doch noch angenommen und erfülle damit mein Bindungsbedürfnis. Und wenn ich jetzt aber mein Selbstbild verändern wollte, nach dem Motto, eigentlich genüge ich ja doch und ich habe vielleicht ein paar falsche Botschaften von meinen Eltern bekommen, dann könnte das in mir die Angst auslösen, dann bekomme ich aber keine Bindung mehr, weil ich muss ja lieb und artig sein, ich muss irgendwie Erwartungen erfüllen, sonst bekomme ich keine Bindung. Also opfere ich lieber meinen Selbstwert und bleibe dabei, dass ich nicht genüge. Den opfere ich jetzt. Ich halte an diesem alten Glaubenssatz fest, weil in dem Leben kenne ich mich aus. Weil in dem Leben kenne ich mich aus und dann weiß ich auch, wie ich Bindung erhalte, nämlich indem ich mein altes Programm weiterfahre, lieb und artig zu sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass man immer alle vier psychischen Grundbedürfnisse im Auge behält, wenn man menschliches Verhalten verstehen will.
Sehr spannend. Hast du zu deinem Buch schon ein, hast du schon ein Exemplar bei dir, das du in die Kamera zeigen könntest? Oder?
So, das ist ja das Hauptbuch, Wer wir sind. Das ist im Herbst 22 erschienen. Und hier, das ist das Arbeitsbuch. Und das erscheint am 22. Mai, jetzt dieses Jahr 24.
Und da kann man dann wirklich auch richtig reinschreiben, ist das genau so gedacht?
Da gehe ich halt mit meinen Leserinnen und Lesern diese Grundbedürfnisse durch und sie können das ganz auf sich persönlich reflektieren. Es ist auch kleinschrittig. Es geht direkt los, dass man immer so eine kleine Anregung zur Selbstreflexion beziehungsweise zur Selbsterkenntnis hat. Wie bin ich da aufgestellt? Und daran schließt immer unmittelbar an auch eine kleine Selbstheilung. Und Step by Step kann man das eben durcharbeiten, auch konkret auf das eigene Problem hin, was man vielleicht mit diesem Buch bearbeiten möchte, reflektieren. Und am Ende hat man seinen persönlichen Bauplan. Also weiß, aha, innerhalb dieses Bauplans bin ich genau so aufgestellt und da sind meine Stellschrauben, an denen ich drehen kann. Bestenfalls hat man am Ende der Bearbeitung dieses Buches ein Problem auch schon gelöst. Man kann es aber auch so bearbeiten, dass man sagt, ich habe eigentlich gar kein bestimmtes Thema. Ich möchte überhaupt nur mal verstehen, wie ich grundsätzlich ticke und damit ja auch besser verstehen, wie andere Menschen ticke. Man kann das auch ohne ein ganz konkretes Anliegen bearbeiten.
Schön, super. Ja, da freuen wir uns auf dein neues Arbeitsbuch, Stefanie. Und wir freuen uns auch riesig auf deinen Workshop an unserem Angstfrei-Kongress am 20. Oktober dieses Jahres. Hast du vielleicht dazu schon was, was du sagen möchtest?
Ja, da werde ich natürlich auch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihren persönlichen Bauplan erarbeiten, gucken, wie jeder da so aufgestellt ist und was man gegebenenfalls machen kann.
Wow, machst du eigentlich noch Workshops in Persona oder machen das nur noch die Lehrtrainer von dir?
Ich habe jetzt die Online-Akademie gegründet. Also bei mir kann man jetzt Online-Seminare buchen. Die halte ich natürlich persönlich. Der Vorteil des Online ist natürlich, dass jeder das in seinem eigenen Tempo bearbeiten kann und in seinem eigenen Wohnzimmer. Live-Seminare mache ich selten noch, wenn auf Einladung. Dieses Jahr tatsächlich, ich glaube, nur zwei und beide in der Schweiz.
Super. Wir freuen uns auch so riesig auf deinen Workshop, Stefanie. Es hat mich sehr gefreut, mich mit dir austauschen zu dürfen. Ich glaube, es war sehr gehaltvoll und lehrreich für alle, die zugehört oder zugeschaut haben. Ich danke dir von Herzen für den schönen gemeinsamen Podcast, Stefanie.
Ja, ich danke dir auch ganz herzlich. Danke dir.
Danke. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Palacios Podcast für dein mentales Wachstum. Wenn er dir gefallen hat, dann teile ihn doch mit deinen Freunden, Bekannten, Verwandten und lass uns das mentale Wachstum weit in die Welt hinaustragen. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du stets auf dem Laufenden gehalten wirst. Bis zum nächsten Mal.